Das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, warum leben wir hier auf dieser Welt? Was soll das Ganze hier? Was für einen Sinn hat das? Haben wir ein Ziel? Gibt es gar kein Ziel? Alle diese Fragen werden von vielen Menschen bewegt und wir wollen diesen Fragen ein Stück weit einmal nachgehen. Junge Leute wurden einmal gefragt, warum sind sie auf dieser Welt? Und sie haben bei einer Meinungsumfrage folgende Antwort gegeben. 53% sagten, ich möchte das Leben genießen. 20% sagten, ich suche Geborgenheit in einer eigenen Familie. 14% sagten, ich möchte allen zeigen, was ich kann. Und 2% sagten, ich will Macht und großen Einfluss haben. Das spiegelt so ein Stück weit das wider, was viele denken, was so die Meinung ist. Und viele nehmen sich dann Vorbilder und sagen, das sind die richtigen Lebenskünstler, die wissen, wie man es macht. So wollen wir es auch tun. Das sind Vorbilder. Und dann tragen sie dieselben Frisuren wie solche Leute, möchten so viel Geld haben wie die auch, möchten sich so verhalten wollen. Und sie ahmen das nach, nämlich diese Lebenskünstler. Das sind meistens dann irgendwelche Filmschauspieler, Fernsehmoderatoren oder Prinzessinnen oder Politiker. Das sind die Idole unserer Zeit. Denen folgen wir. Die machen es richtig. So sagen viele. Wir wollen uns aber einmal solche Leute anschauen. Wie war das eigentlich so in ihrem Leben, was sie erreicht haben? Und was waren so die markanten Punkte ihres Lebens? Wir wollen mal so einen kleinen Film abziehen lassen von so ein paar Leuten. Schauen wir uns zunächst einmal einige Schauspieler an. Da ist zu nennen Brigitte Bardot, die bekannte französische Schauspielerin und Sexsymbol der 60er Jahre. Und sie sagte von sich Folgendes: De Gaulle, mein Name und der Eiffelturm stehen in der ganzen Welt für Frankreich. Wir bilden eine untrennbare Trilogie. Oh, ganz schön hoch gesetzt. Dann sagte sie, ich kenne keine Einschränkungen, keine Grenzen, keine Abstufungen. Das gilt vor allem auch für den Sex. Die Zahl ihrer Liebhaber kennt sie mit 25 Jahren schon nicht mehr. Aber auch nicht die Zahl ihrer Selbstmordversuche. Das geht einher. 4-mal hat sie geheiratet. Bei ihrem 60. Geburtstag sagte sie, meine Jugend und Schönheit widmete ich den Männern. Meine Weisheit und mein Alter gehört den Tieren. Wechsel im Leben. Eine andere Schauspielerin ist Doris Day. Auch 3-mal geheiratet. Die einstige Königin der Komödie in Hollywood. Und sie sagte, für meine Tiere habe ich extra eine Küche bauen lassen. Mein Personal und ich achten darauf, dass meine Lieblinge ausgewogen ernährt werden. Sie hält 36 Hunde. Auf den Hund gekommen, oder? Wie sehen wir das? Ein anderer, Hardy Krüger, auch so ein Lebenskünstler, auch ein paar Mal verheiratet, mit einer Schauspielerin, mit einer Malerin, mit einer Amerikanerin, alles durchprobiert. Am Ende sagt er, beim 65. Geburtstag, ich bin verliebt in das Leben. Das ist es. Ich habe alles ausgekostet, alles gemacht. Überall rumgereist, auf der ganzen Welt, Frauen gehabt, Filme gedreht, bekannt geworden. Alles. Ich bin verliebt in das Leben. Das ist es. So sagt er. Hören wir eine andere, die wir vielleicht auch alle kennen, Romy Schneider. Sie hatte einen ehrgeizigen Plan und sie sagte, ich will die berühmteste Schauspielerin aller Zeiten werden. Dann drehte sie die Filme Sissi, viele haben das sicher gesehen, und sie erlangte Weltruhm. Aber dann bekennt sie von sich selbst, ich kann nichts im Leben, aber auf der Leinwand kann ich alles. Ich möchte in jedem Film eine andere sein, eine andere Frau in einer anderen Welt. Das ist meine Devise. Wer weiß, wie lange das Glück noch dauert. Ich lebe nur für den Augenblick. Es können doch furchtbare Dinge geschehen. Man könnte krank werden oder sterben. Und dann fasst sie ihre Bilanz zusammen und sagt, es ist besser kurz und schön, als lange und nur in Maßen zu leben. Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Lebenskonzepten. Wir wollen uns noch so ein paar anhören. Wir müssen ja selbst entscheiden, was gilt für uns. Humphrey Bogart, der amerikanische Schauspieler, sagte, man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky voraus sein. Auch eine Devise. Schauen wir uns auch mal ein paar Politiker an. Winston Churchill, der bekannte britische Premierminister, er sagte, das Leben ist wie ein Theaterstück. Zuerst spielt man die Hauptrolle, dann eine Nebenrolle, dann souffliert man dem anderen und schließlich sieht man zu, wie der Vorhang fällt. Es ist zu Ende. Otto von Bismarck, der deutsche Reichskanzler unter Wilhelm I., sagte, beim Leben ist es wie beim Zähneausziehen. Man denkt immer, das Eigentliche sollte erst kommen, bis man plötzlich sieht, es ist alles vorbei. Max Schmeling, bekannte Boxer, Weltmeister im Schwergewicht, er hält jetzt im Alter Rückschau auf sein Leben und er sagt, ich würde alles wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe. Angst vor dem Sterben habe ich nicht. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Einzig in Form der Erinnerung ist das, was bleibt, sonst nichts. Seine Devise. Im vorigen Monat starb der streitbare Mediziner Julius Packetal. Er wusste, dass er Krebs hat, hat das verschwiegen, nicht bekannt gegeben, aber er ließ ein Video drehen. Und in diesem Video wurde er interviewt. Und es kam auch die Frage nach Leben und Sterben. Und er sagte, meine Devise ist wie folgt. Seele, hat er Mathematik gemacht, Seele gleich Leib mal Geist. Der Geist wird Null, also wenn ein Produkt Null wird, bleibt alles Null, ist nichts mehr übrig. Das war seine Auffassung vom Leben. Dann ist alles vorbei. Was bleibt, auch bei ihm sagt er, das ist die Erinnerung. Die Taten, die man getan hat, wo die Leute nochmal dran denken, das ist es. Wir kennen das Stück Hauptmann von Köpenick. Der Mann, der mal Hauptmann sein wollte. Arbeitslos, all die Probleme, die der hatte. Sagt er, jetzt machst du mal Hauptmann. Die Leute hören auf eine Uniform. Und dann drehte er sein Ding. Und dann nachher irgendwo kommt sein Bekenntnis und sagt, dann stehst du vor J, was hast du gemacht mit dem Leben? Letzte Seite des Lebens, dann stehst du vor J und er fragt dir ins Gesicht, was hast du gemacht mit dem Leben? Auf Berlinerisch, kann ich nicht so gut. Das lieber in Ostpreußisch sagen. Dann haben wir noch ein Idol, alle kennengelernt. Vor wenigen Wochen zu Grabe getragen, Prinzessin Diana. 2,5 Milliarden Menschen verfolgten die Trauerfeier im Fernsehen. Also etwa so viele, wie die erste Mondlandung live miterlebt haben, als das vom Mond direkt übertragen wurde. In der Zeitschrift Focus wurde das zusammengefasst und da hieß es, Abschied wie kein anderer. Kein Staatsmann, kein Künstler, kein Heiliger erregte bei seinem Tod eine vergleichbare Anteilnahme wie Prinzessin Diana. Eine Frau ohne Staatsamt, ohne hierarchische Position. Die Wunschkönigin der Engländer, der das Protokoll ein Staatsbegräbnis versagte, wurde mit der ersten Globalbeerdigung der Menschheitsgeschichte verabschiedet. Über 1 Million Menschen säumten den Leichenzug vom Kensington Palast zur Westminster Abbey, wo ihr Bruder die ergreifendste Rede hielt. 2,5 Milliarden Fernsehzuschauer in 200 Ländern. 40 Millionen alleine auf der Insel. Sie verfolgten dieses bewegende Zeremoniell. Und jemand anders schrieb, wir erleben, wie eine Legende entsteht. Die Einwohner von Plismis auf der karibischen Insel Montserrat wollen ihre vom Vulkan zerstörte Stadt nach dem Wiederaufbau in Port Diana umtaufen. Schulen und Krankenhäuser werden Dianas Namen tragen. Ihr Poster wird in unzähligen Jungmädchenzimmern hängen. Filme und Bücher werden den Mythos Diana weitertragen. Ihr Name wird im Olymp der Unsterblichen leuchten, wie ein Stern, der sein Licht noch zur Erde schickt, obwohl er längst verloschen ist. Und jemand anders fasste dann alles zusammen, was auf uns eingestürzt ist in Zeitungen und Fernsehen und überall, wo das verbreitet wurde. Und er sagte, alle Worte sind gefallen. Diana, die Königin der Herzen, Prinzessin der Welt, Megastar aller Medien, Symbol der Liebe und des Schmerzes. Diana, die Märchenfee. Die Ikone, die Göttin, die Heilige des Volkes, heilige Diana. Viele solche Worte sind gemacht. Und viele wollten ihr gleich tun. Mit ihrem Leben, wie sie aussah, die Kleider. So wollten sie haben. Die Frisuren nachgemacht. Das waren die Idole, die man hatte. Ich habe nichts gefunden, was ich nachmachen möchte. Sie hat, wenn sie irgendetwas tun wollte, ging sie erstmal zu den Wahrsagern, um sich Rat zu holen, wie es sein wird. Das ist das, was Gott streng verbietet. Das dürfen wir nicht tun. Das ist nicht unsere Quelle. Kein Vorbild für unser Leben. Jemand anders sagte mir, ich will alt werden, dann will ich sterben und dann will ich von nichts mehr wissen. Schluss mit allem. Aber das Leben will ich auskosten, alles, was es gibt. Ich sage, Sie haben keine Chance. Sie wurden geboren, ohne zu fragen, und Sie werden sterben, ohne zu fragen. Und Sie werden weiterleben in Ewigkeit, ob Sie es wollen oder nicht. Die Chance haben Sie gar nicht, zu sagen, ich will nicht. Sie müssen. Das ist die Wirklichkeit. Wir sind von Gott als Ewigkeitsgeschöpfe geschaffen und unsere Existenz wird niemals ausgelöscht. Wir sind bleibend. Das ist die Wirklichkeit. Alles andere ist Fantasterei. Stimmt nicht. Ist Lüge. Wir haben einige gehört von ihren Lebenskonzepten und wir haben gesehen, dass viele trotz Ruhm und Ehre und allem, was sie hatten, mit ihrem Leben nicht klarkamen. Sie kaputt ging. Sie haben es nicht gefunden. Obwohl sie ein Streben hatten nach irgendwelchen Dingen des Lebens. Man könnte sagen, nun gut, jeder lebt halt so, wie er will. Der eine macht so, der andere macht so. Jeder kann sein Konzept haben und leben, wie er will. Ich würde sagen, das kann man auch, wie man will. Aber nur unter zwei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung: Wenn unser Leben zufällig entstanden ist, wie Jacques Monod sagt, beim Lotteriespiel kamen wir heraus. Und zweite Voraussetzung, wenn mit dem Tode alles aus ist, dann ja, dann kannst du leben, wie du willst. Mach, was du willst. Aber wenn diese Voraussetzung nicht stimmt, wenn wir geschaffen sind, wenn wir geplant sind, und wenn da einer ist, der ein Ziel mit unserem Leben hat, und der uns so konzipiert hat, dass wir ewig leben werden, ewig existieren werden, dann ist das die größte Katastrophe, die es überhaupt gibt in unserem Leben. Etwas Schlimmeres kann uns gar nicht passieren in unseren Voraussetzungen, wenn wir dann unser Leben gestalten, wie wir wollen. Das ist ein Irrtum. So geht es dann nicht. Und darum müssen wir uns mit diesen beiden Fragen beschäftigen. Ich meine, wir werden unser Leben nur dann richtig leben, ein Konzept haben, das trägt und Ewigkeitsbestand hat, wenn wir von diesen beiden Fragen ausgehen, dass wir wissen, unser Leben ist konzipiert und dass wir ewig existieren werden. Wir wollen uns jetzt mit diesen Fragen beschäftigen. Von daher löst sich alles von ganz alleine. Dann brauchen wir gar nicht mehr nachzudenken, wie sollen wir das mit der Ehe machen, wie sollen wir das machen und wie machen wir es am Arbeitsplatz? Alle die Dinge regeln sich ganz automatisch von alleine, wenn diese beiden Fragen grundlegend geklärt sind. Nicht nur so halb, vollständig. Es muss eine Lösung haben in unserem Leben. Es muss eine Gewissheit haben in unserem Leben. Darum wollen wir uns mit diesen beiden Fragen beschäftigen. Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Das soll uns jetzt beschäftigen, diese beiden Fragen. Wir haben einen Kopf, wir können nachdenken. Wir wollen denken, wir wollen mitdenken. Ich will nur eine Sache herausgreifen aus den Werken dieser Schöpfung, und das reicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir haben alle ein Gehirn, äußerst kompliziert, können Schlussfolgerungen ziehen. Das kann kein Computer, keine Maschine, nichts, keiner kann das. Aber wir können das, wir haben ein Gehirn. Wir können Schlussfolgerungen ziehen, Konsequenzen daraus machen und auch unser Leben daran organisieren. Das können wir, als uns gegeben ist. Ich greife mir ein Detail heraus, das ist das Blut. Wir haben 5 Liter Blut in unseren Adern. Und in diesem Blut haben wir rote Blutkörperchen. An der Zahl 25 Billionen, muss man sich gar nicht mehr vorstellen, 25 Billionen einzelner Blutkörperchen. Die haben eine Lebensdauer von 120 Tagen. Sie werden 175.000 Mal mit Sauerstoff beladen und mit Kohlendioxid entladen. Und dieser Prozess findet statt in der Lunge und an allen beliebigen Stellen des Körpers, wo dieses Blut hingelangt. Da wird der Sauerstoff hingebracht und auf dem Rückweg CO2 mitgenommen, in der Lunge wieder abgeladen und wir pusten das aus. Das ist ein unvorstellbar komplizierter Prozess. Alleine schon die Herstellung dieser Blutkörperchen, das ist ein Wunderding. Haben wir gewusst, dass in einer einzigen Sekunde 2,7 Millionen von diesen roten Blutkörperchen entstehen? Das ist eine Fabrik, die ständig zugange, die baut die. Die müssen richtig sein. Die müssen chemisch korrekt gebaut sein. Da ist ein Farbstoff drin, Hämoglobin, ein ganz raffiniertes Molekül. Die Chemiker staunen über die Konstruktion dieses Moleküls. Wir nennen das Tetramere. Es sind 4 solche Glieder von Aminosäuren. Und genau die Reihenfolge der Aminosäure liegt fest, wie das Ding gefaltet ist. Eine ganz bestimmte Faltung kommt zustande. Durch diese ganz spezielle Faltung wird eine ganz bestimmte Menge Sauerstoff aufgenommen. Ein ganz bestimmter Prozentsatz, das ist hundertprozentig genau geregelt, wie das sein muss. Würden ein paar dieser Aminosäuren in diesen langen Strängen nur ein bisschen anders sein, würde sich das anders falten und die Eigenschaft würde nicht mehr so sein. Das ist genial gebaut. Kein Chemiker auf dieser Erde ist in der Lage, die Aminosäuren so zu setzen in einer Kette, um vorauszusagen, wie die Faltung sein wird. Können wir gar nicht. Man versucht das mit Computern zu simulieren, aber das weiß man nicht. Man weiß nicht, wie das geht. Hier, in diesen roten Blutkörperchen, ist das vorhanden. Da funktioniert das. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, wenn wir noch Folgendes bedenken. Es gibt 3 verschiedene Stadien. In den ersten 3 Monaten, das ist die Embryonalentwicklung, da wird viel mehr Sauerstoff gebraucht. Viel, viel mehr als jetzt, was wir jetzt machen. Was muss man tun? Man müsste ein Molekül haben, das mehr Sauerstoff tragen kann, durch andere Faltung. Und genau das geschieht. In den ersten 3 Monaten haben wir Hämoglobinmoleküle, die eine andere Tragfähigkeit haben, aufgrund anderer chemischer Formel. Dann im fetalen Bereich, bis zur Geburt, wird wieder ein anderer Prozentsatz verlangt. Da werden dann solche anderen Moleküle synthetisiert, die genau das machen. Genau das, diesen Sauerstoffprozentsatz. Und dann geht die Sache über zum erwachsenen Hämoglobin. Und das wird vorbereitet. Bei der Geburt sind nur noch 60-80% von dem fetalen Hämoglobin vorhanden. Es ist schon umgestellt. Der Prozess läuft an, die andere Produktion setzt ein. Ja, wie kommt denn das alles? Das alles so von alleine? Das ist doch hochkompliziert. Unsere Computer reichen nicht aus, um das zu verstehen, wie das plötzlich einsetzt, dass das funktioniert. Wir können mitdenken und nachdenken. Und die Bibel regt uns dazu an. Lesen wir einmal Römer 1, da steht es. Dabei wissen die Menschen ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Das ist die Tragik. Hier ist beides drin. Das Großartige, dass wir uns eigentlich nur ein Detail dieser Schöpfung ansehen müssen, und wir können die Schlussfolgerung ziehen, es muss ein weiser Gott, ein weiser Schöpfer sein, der das gemacht hat. Das ist doch die vernünftige Schlussfolgerung. Ist doch nie gezeigt worden in irgendeinem Prozess, in einem Labor, dass so etwas von allein entstehen kann, Information entstehen kann oder sonst was. Das ist ja unmöglich. Und viele glauben das. Die Bibel sagt, das ist Unvernunft. Wie kann man nur so? Ist doch ganz klar, dass da ein Schöpfer ist. Und die Bibel sagt uns auch den Schöpfer mit Namen, wer er ist. In 1. Mose 1 noch etwas verborgen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Elohim, Pluralform, lasset uns Menschen machen, das noch im Plural, noch nicht im Einzelnen gesagt. Aber im Neuen Testament, da gewinnt das Gestalt. Im Alten Testament etwas verborgen. Da war ich der Werkmeister bei Gott. Aha, da war einer, der hat das gemacht. Der war Werkmeister, der war eingesetzt, das zu tun. Und im Neuen Testament wird es offenbar. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Auch die roten Blutkörperchen. Auch die Gehirnzellen, ja auch unsere Fußnägel, auch nehmen, alles. Die Photosynthese, die Bäume. Ja, bis draußen, weit hinaus ins Universum, all die Sterne. Darum steht ja auch im Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und ich freue mich mal, wenn der Chor das singt, müsste mal wieder singen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das ist ein Donner, wenn das gesungen wird. Ich finde das prima. Weil ich nicht singen kann, finde ich es gut. Wenn da jemand mal richtig singt und das mal rausbringt, ist eine Botschaft. Muss jeder hören. Diese Sterne verkündigen das. Die schreien das in diese Welt rein, ohne Schall, mit null Ton. Das kann Gott sich leisten. Laut und leise, alles. Damit alle Weisen vorkommen. Jede Art und Weise. Das ist richtig so. Diese Botschaft muss raus. Aber jetzt, wenn ich das Wort hier lese, am Anfang war das Wort, was ist das? Weiß ich nicht. Für mich als Informatiker ist da ein Code drauf, verschlüsselt, muss erstmal dekodiert werden. Glücklicherweise gibt uns die Bibel diesen Schlüssel mit und sagt uns, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Er war in dieser Welt. Und wenn wir weiterlesen in demselben Kapitel, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Sohn war's, der Sohn Gottes, der war's. So schön im Spanischen, wie das übersetzt ist, am Anfang war das Wort, da steht, era el verbo. Das heißt, er war das Verb, das Tätigkeitswort. Das wichtigste Wort, die wichtigste Wortart unserer Sprache sind die Verben. Das sind die Wörter, die beschreiben, was für eine Tätigkeit ist. Und das haben die gut übersetzt im Spanischen. El verbo. Das Tun. Das war's. Dieser Schöpfer Jesus Christus hat etwas getan. Ja, eigentlich hat er nur gesprochen. Gesprochen. Der hat sich überlegt, wie diese Moleküle geknäuelt werden müssen, damit sie den richtigen Sauerstofftransport haben. Und im anderen Stadium müssen sie noch ein bisschen anders geknäuelt werden. Dann können sie mehr Sauerstoff transportieren. Dann funktioniert das. Das ist sein Werk, seine Idee. Hat er sich ausgedacht. Ich staune, wie er das macht. Ohne Computer, ohne alle Dinge. Sein Wort reicht aus. Das muss ein unvorstellbar hoher Grad an Intelligenz sein, an Weisheit. Eine Kenntnis in Mathematik, in Physik, in Chemie, in Informatik, kann gar nicht alles aufzählen. Alles da. Darum macht er das, darum schafft er das. Die Frage der Schöpfung ist damit eindeutig geklärt. Und mir ist so klar, alles andere, was in dieser Welt gesagt wird, und wenn nicht gesagt wird, dass alles seine Ursache in diesem Jesus Christus hat, ist es falsch, automatisch. Wir müssen es Lüge nennen. Gelogen. Kann man den Leuten sagen, das ist gelogen. Stimmt nicht. Gott selbst hat uns informiert. Na, Gott lügt bestimmt nicht. Ihnen glaube ich das. Ich bin so froh, das war der Durchbruch meines Lebens, dass ich akzeptieren konnte, dieses Wort ist wirklich wahr, von vorne bis hinten. Da muss ich nicht dran drehen und biegen. Hier hat einer mich informiert nach seinem Willen, wie es gewesen ist. Ich bin so froh, dass wir so etwas haben, so etwas Festes in der Hand. Es wackelt nicht, kann kommen, was will. Auch wenn die Erde mal wackelt oder sonst was. Dieses Wort steht. Da haben wir ein Fundament, da können wir uns darauf gründen. Das ist es. Und darauf gründen wir uns auf. Jetzt kommt es zur nächsten Frage. Wohin? Ich fand das gut gestern Abend in dem Spiel bei Pro Christ, wo da zwei in der Warteschleife sitzen. Und jetzt kommt die Frage, wo geht's hin? Die wussten es. War gut dargestellt im Spiel. Der Autounfall war nicht das letzte Wort. Auch nicht der Herzinfarkt. Natürlich haben wir allen Grund, wie wir aus dieser Welt gehen werden. Wissen wir nicht, welchen Grund. Gott weiß es. Macht er auch nichts. Wichtig ist, zu wem wir gehen. Wichtig ist nicht, wie wir sterben oder woran wir sterben, sondern die Bibel sagt, wichtig ist, wem wir sterben. Das ist die richtige Frage. Wem sterben wir? Wem wir sterben, dem werden wir auch ewig leben. Wenn wir dem nicht gestorben sind, werden wir zwar auch ewig existieren, aber nicht bei ihm sein. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Ich hatte neulich einen Vortrag, kommt hinterher eine junge Frau auf mich zu, so richtig quicklebendig, gut aussehend, war Studentin. Und dann sagte sie, wissen Sie, ich habe eine Frage, die müssen Sie mir heute beantworten. Sagen Sie mal, wie ist die Ewigkeit? Habe ich erstmal gestaunt. Warum will ich diese Frage wissen? Wie ist die? Aber sagen Sie es mir bitte konkret, sagt sie, nicht irgendwie allgemein. Da kann ich nicht mit antworten. Ich will ganz konkret wissen, wie wird es in der Ewigkeit sein? Habe ich erstmal gepustet. Wie wird es in der Ewigkeit sein? Dann haben wir uns lange unterhalten drüber. Dann hat sie mir gesagt, wissen Sie, die Hölle, die brauchen Sie mir nicht zu erklären, die weiß ich. Das habe ich bei Sartre gelesen. Sartre hat geschrieben, wenn wir mit Menschen, mit denen wir nicht auskommen, eingesperrt sind und den Raum nie verlassen können und immer angewiesen sind, mit diesen Leuten zu leben, das hört nie auf. Wir haben keine Chance rauszukommen, zu entfliehen. Das ist Hölle. Stellen wir uns das mal vor. Leute, die wir nicht ausstehen können, die wir nicht sehen können. Mit solchen. Ohne Ende. Nicht ein Jahr, zwei Jahre, immer. So hat es Sartre beschrieben. Das müssen Sie mir nicht erklären. Das weiß ich. Aber was ist die Ewigkeit? Was ist die Ewigkeit bei Gott? Dann hat sie gleich noch hinzugefügt, aber jetzt sagen Sie mir nicht Halleluja singen. Das ist nicht meine Sehnsucht. Das will ich nicht. Das ist nicht meine Frage. Ich will konkret wissen. Da sagt er, nein. Nein? Da sagt der sterbende Soldat, wenn es keine Hölle gibt, dann sind Sie hier falsch am Platz. Dann gehen Sie nach Hause. Dann brauchen wir Sie hier nicht. Wenn es aber doch eine Hölle gibt, dann haben Sie viele Menschen falsch informiert. Und Sie gehen über die Linie und Sie haben Ihnen das Entscheidende nicht gesagt. Das hat mich getroffen, als ich das gehört habe. Das stimmt. Wenn wir das nicht sagen, das müssen wir sagen. Ich staune, wenn ich im Neuen Testament lese und wenn der Jesus von der Hölle spricht, zu wem sagt er das? Sagt er das zu den Leuten, die ganz weit weg sind, die noch nie von ihm gehört haben? Nein, er sagt seinen Jüngern, die alles gewusst haben. Er sagt den Gläubigen, Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Da sollt ihr euch vor fürchten. Wer ist denn das, der im letzten Gericht sagt, du bist nicht dabei? Hat den Eindruck, das könnte der Teufel sagen, das ist Gott. Der Richter wird sagen, nein, du nicht. Und diese Warnung gibt der Herr Jesus den Gläubigen. Er sagt zu uns, heute Morgen, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber den, der euch in die Hölle werfen kann, den fürchtet. Jesus hat diese Warnungen uns gesagt. Da hat jemand mal eine Liste aufgestellt, wie viele Punkte zur Hölle führen. Das sind viele Wege. Ehebruch, Homosexualität, was heute alles egalisiert wird, als Krankheit retuschiert wird, oder wie auch immer. Ausschweifung, Lüge, Geiz, Stolz, Feigheit. Feigheit ist auf dem Weg zur Hölle. Ich habe mich so gefreut über diese Tage vom Pro-Christ, wo diese Botschaft gesagt worden ist und gerufen worden ist und mit allen möglichen Dingen artikuliert worden ist und deutlich gemacht worden. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele das gehört haben in unserem Land und in Nachbarländern und wie viele waren feige und haben keine Entscheidung getroffen. Feige! Der Weg zur Hölle ist mit Feigheit gepflastert, weil sie keine Entscheidung getroffen haben. Das ist die Tragik. Da könnte man weinen davor. Sie haben es gehört. Sie haben alles gehört und haben es nicht getan. Sie haben sich nicht rufen lassen. Darum sagt der Jesus auch. Die Horoskopleser, die Kartenlegerleute, die sind dabei auf diesem Weg. Die Astrologie betreiben. Aber auch die Faulen. Hat man das gedacht, dass die Faulen auch zu der Kolonne gehören? Der Jesus sagt im Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, dem einen, und er sagt dann, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Er nennt ihn Herr, er kennt ihn also. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, und da wird sein Heulen und Zähne klappen. Das ist die Hölle. Ein Knecht. Ein Gläubigen. Weil er faul war. Die kann Gott nicht gebrauchen, die faulen Leute. Wer nicht kann, aus ihrem Grund, ist was anderes. Arbeitslosigkeit gibt es doch nur in dieser Welt, aber doch nicht bei Gott. Gott braucht jeden, egal wie. Er hat irgendetwas, was nur wir tun können und kein anderer. Warum tun wir das nicht? Tue das, damit du nicht landest an diesem Ort. Das ist schrecklich. Jesus hat ihn so beschrieben, dass wir nicht an diesen Ort kommen. Die Botschaft gilt uns. Nicht den Huren und Ehebrechern, denen auch sowieso. Aber es gibt auch das andere, und das, da freue ich mich. Es gibt den Himmel, und dafür sind wir gebucht. Dazu sind wir gewollt. Wir sind sogar geschaffen dafür, dass der Wille Gottes, dass wir sein Reich erreichen, dass wir dorthin kommen und dass wir einladen, Menschen dorthin zu kommen, in sein ewiges Reich. Wie wird es dort sein? Jetzt knüpfe ich wieder an diese Studentin. Und ich habe sie dann nachher gefragt, ich sage, sagen Sie mal, warum wollen Sie das so genau wissen? Das interessiert mich mal. Ich denke doch, Sie sind jetzt im Studium, nicht wahr? Sie wollen Ihr Studium fertig machen, dann kommt die Frage, welche Stelle nehme ich an, was mache ich dann und so weiter, dann werde ich heiraten und alle diese Fragen, die sind doch aktuell. Und Sie fragen nach Ewigkeit, das interessiert mich. Da sagt sie, wissen Sie, ich habe einen Herzfehler. Und die Ärzte haben mir gesagt, ich werde nur noch einige Jahre leben. Dann bin ich in der Ewigkeit. Daran will ich es wissen. Daran wurde mir klar, wie leben wir denn, dass wir gar nicht die Frage mehr haben vielleicht. Und sie sagte, es wird so wenig darüber gepredigt und so wenig darüber geschrieben. Wie kommt das? Das ist mein Bedarf, sagt sie, das will ich wissen. Und da hat sie mich auch ein Stück weit herausgefordert. Wie wird die Ewigkeit sein? Wir wollen ein Stück weit nachdenken. In der Ewigkeit werden alle Negativmerkmale dieser Welt nicht mehr da sein. Nichts mehr. Kein Leid. Es war am 1. November 1755 das große Erdbeben von Lissabon, wo alles in Schutt und Asche gelegt wurde. Goethe hatte damals gesagt, Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. So meinte er. Gott weiß, warum er das so oder so macht. Ihm ist das nicht aus der Hand geglitten. Auch nicht in Auschwitz. Und wo die Frage aufkommt, warum lässt Gott das zu? Die Frage, die tausendmal gestellt wird. Immer wieder neu, in neuen Facetten. In der Ewigkeit wird alles seine Antwort finden. In der Ewigkeit wird niemand mehr fragen, warum war das so? Wir werden die Antwort haben. Wir haben sie schon heute. All das Leid, was wir in dieser Welt haben, das globale Leid überall, ist durch die Sünde verursacht. Das war's. Die Sünde hat diese Welt zerstört. Und oft sagt Gott, lasst es jetzt. Geht hin, wo ihr wollt. Dort in der Ewigkeit werden alle Symptome der Sünde beseitigt sein. Es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei, keine Not, kein Schmerz mehr, keine Krankheit. Wir haben in dem Zeugnis eben gehört von der Krankenheilung. Das wird ganz beiseite sein. Du wirst keine Schmerzen mehr haben. Alles wird weg sein. Auch es wird keine mehr kommen, keine Krankheit mehr in Sicht. Wir brauchen keine Brillen, keine Hörgeräte mehr, nichts mehr. Alles wird beseitigt sein. Alle Negativfolgen der Sünde. Und dann habe ich ihr erklärt, wissen Sie, in der Ewigkeit werden wir eine Wohnung beziehen. Der Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, das wird eine Wohnung sein. Da habe ich gesagt, wenn Jesus der Schöpfer des Universums ist und der mit dem Finger ein Universum machen kann, die Finger sind deine, die Hände, das Universum ist deiner Fingerwerk, sagt uns die Bibel. Wenn der Wohnungen gestaltet, das sind jetzt schon fast 2000 Jahre, wie der Jesus als Architekt Wohnungen gestaltet. Ja, sowas haben wir noch nie gesehen. Hat noch kein Architekt dieser Welt gesehen, was der Jesus gestaltet hat an Wohnungen für uns. Das wird eine Überraschung sein. Ich glaube, ich werde davor stehen und sagen, ich kann es nicht fassen, diese Architektur. Wäre nie jemand drauf gekommen. Solche Wohnungen gestaltet er. Und da gibt es keinen Einheitsbau, alle gleich oder sowas, Reihenhäuser oder sowas. Nein, alles wunderbare Architektur. Für jeden individuell, speziell. Da wird man sagen, ja, das ist wirklich prima, das ist wirklich eine ewige Wohnung. Und dazu sind wir geladen. Das lässt sich ganz konkret nennen. Es wird ein Genuss für die Augen und für die Ohren sein. Die Leute geben viel Geld aus, um bei der Olympiade, bei der Eröffnungsfeier dabei zu sein oder die Abschlussfeier. $1000 oder so, das ist gar nichts, was da gezahlt wird. Um nur mal ein oder zwei Stunden etwas zu erleben. Und die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Wir werden dort Dinge hören, die wir nie gehört haben, die wir nicht mal erahnen konnten. Natürlich wird da auch gesungen, nicht? Ganz bestimmt. Der Hardy, mein Übersetzer, der hat immer gesagt, nicht? Da war mal so ein mickriger Chor, als wir dort auftraten, und da wollten so ein paar Leute singen. Aber das war nun wirklich kein Vergleich mit dem, was ihr hier heute gesungen habt. Und dann fragten wir, ob sie singen dürfen. Da fragte der Hardy mich, sollen die singen? Und dann sagte er, sagte er, die sollen singen. Die brauchen wir nachher in der Ewigkeit nicht mehr. In der Ewigkeit wird nicht mehr gepredigt, aber gesungen wird in der Ewigkeit. Die sollen schon mal üben für die Ewigkeit. Da haben wir sie üben lassen. Das stimmt. In der Ewigkeit wird nicht mehr gepredigt. Wir werden alles wissen. Wir werden alles sehen. Es wird ein Ohrenschmaus sein in der Ewigkeit. Das hat noch kein irdischer Chor bringen können. Es wird auch ein Augenschmaus sein, was kein Auge gesehen hat. Und das wird Gott uns zeigen in der Ewigkeit. Unvorstellbar. Und wir werden zu Tisch sitzen bei ihm. Herr Jesus sagt, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich es von meinem dann wieder neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Dann wird es auch einen Wein geben. Ich war neulich dann so einer Tagungsstätte und da gab es abends noch so einen Wein. Und dieser Wein hat einen tollen Namen gehabt. Der hieß Kassenbeißer. Hatte ich noch nie gehört. Ich habe den getrunken, am anderen Morgen hatte ich einen Kopfbeißer. Also eines weiß ich ganz bestimmt, in der Ewigkeit wird es keinen Katzenbeißer geben, auch keinen Kopfbeißer. Das wird ein Wein sein, also den kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, ganz erlesen. Das wird was Besonderes sein, also auch etwas zum Schmecken. Es wird erfülltes Leben sein. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10. Das wird wirklich volles, erfülltes Leben sein. Wir haben vorhin gehört von dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern oder das andere in Lukas 19 von den anvertrauten Pfunden. Und wo Jesus sagt, du wirst herrschen über 10 Städte oder über 9, über 5 Städte. Das heißt, uns wird ein Amt übertragen werden. Vielleicht so regierender Bürgermeister. Wir können es ja nur irdisch sagen. Oder sowas. Über eine Stadt. Fragt mich nicht, wer da wohnt, das weiß ich nicht. Ob das Engel sind oder wer auch immer. Das werden Städte sein und die brauchen dort einen, der das regiert, der das im Griff hat. Und dieses Regieren gelingt. Da gibt es kein Finanzloch oder sowas, was wir alles hier kennen. Das wird gelingen. Da wird nichts geschrieben für den Papierkorb. Das hat alles Bedeutung. Dort wird nicht gewählt und wo man alles immer nur macht, um die nächste Wahl zu gewinnen, gibt es auch nicht. Eingesetzt vom Schöpfer selbst zum Regieren. Also es wird etwas getan werden. Nicht nur am Tisch gesetzt sitzen, dann feiern, das gibt es auch. Es wird regiert, es wird gehandelt. Und das Größte, ich wage es kaum auszusprechen, aber es steht in der Bibel, darum spreche ich es aus. Wir werden Jesus gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2, da steht, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Was haben wir dann für Fähigkeiten? Dieselben Fähigkeiten, die Jesus hat. Wir werden so lieben wie er. Wir werden so handeln wie er. Ja, wir werden schöpferisch tätig sein können. Dann können wir auch eine Photosynthese erfinden. Oder irgendwas anderes. Wir haben das Zeug dazu. Wir werden schöpferische Anlagen bekommen. Also das sind Aussichten. Unvorstellbar. Ihm gleich sein. Jetzt kommt die allerwichtigste Frage. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir an diesen Ort hin? Wir haben gestern gesehen, der Mann mit dem Koffer. Der wollte mit dem Koffer dorthin. Was er da alles drin hatte. Die Frau hat es richtig gemacht, die hat gesagt, gar nichts, ich habe gar nichts mitgebracht. Und doch hat sie das Entscheidende mitgebracht. Sie hat den Herrn Jesus selbst mitgebracht, das war's. Der Jesus gibt uns die Antwort, wie wir dorthin kommen, nur durch Jesus allein. Nichts anderes. Und ich möchte fast sagen, das Wort nur ist das wichtigste Wort hier dran. Nur durch den Herrn Jesus allein, durch nichts anderes. Nichts. Niemand kommt zum Vater, wenn durch mich. Ich hatte nach einem Vortrag so eine Nachversammlung, da waren einige zurückgeblieben, habe das erklärt. Und dann sagt mir einer, Tim, sagen Sie mal, wissen Sie, das ist doch so einfach. Das kann nicht sein, so einfach. Und da habe ich gedacht, der ist bestimmt Jurist. Der ist bestimmt Jurist. Der hat so gedacht an die EG-Verordnung und all diese Dinge, wo man also mindestens 10, 12 Semester studiert hat, um das überhaupt zu verstehen und anwenden zu können. Schon von der Sprache her ist das gar nicht zu begreifen. Für mich jedenfalls. Und da hat er gesagt, nee, das ist hier so einfach, das kann nicht sein. Da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, daran können Sie erkennen, dass das von Gott ist, dass es einfach ist. Wir Menschen machen es kompliziert. Ich habe gehört von einer reichen Stiftsherrin in Osnabrück, die hatte ein Armenhaus gebaut und hatte dort 12 arme Frauen aufgenommen. Aber unter einer Bedingung. Die mussten jeden Tag, ihr Leben lang, eine Stunde für die Stiftsherrin beten, für ihr Seelenheil. Na, was für ein Blödsinn. Nicht so Blödsinn, oder? Wenn der Jesus sagt, durch mich könnt ihr die Ewigkeit haben, dann reicht ein Anruf, Herr Jesus, hier bin ich mit meinem ganzen Leben, alles gehört dir, mein ganzes Leben. Ums Ausarmen bin ich bei ihm. So macht's Gott. Da muss ich nicht andere Leute anstellen. Wer weiß, ob die überhaupt gebetet haben. Die haben vielleicht ganz was anderes getan. Und ganz andere Dinge gedacht. Haben vielleicht gedacht, nun muss ich für diese fröhliche Tante dann noch da was machen, was beten. Ja, müssen wir aussprechen, so war es vielleicht. Dann war es doch wieder in Frage gestellt und unsicher nach ihrem Konzept. So ist das eben. Unsere Konzepte taugen nicht, sind nichts wert. Denn Jesus sagt, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. So müssen wir es machen. Ja, ich habe gar nichts zu bringen. Hier komme ich, hier bin ich. Nimm mich doch an, wie ich bin. Und dann sende mich hinaus, dass ich nicht zur Gruppe der Faulen gehöre und nicht zur Gruppe der Stolzen, sondern denen, die dir gehören und die dir dienen und dir nachgehen bis zum Tor der Ewigkeit. So ist es richtig. So können wir kommen. Und der Jesus sagt in Lukas 13, Vers 3, ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt vom bisherigen Weg, werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Das müssen wir uns heute Morgen auch sagen lassen. Wenn einer meint, ich habe auch so eine Idee, nicht wahr, wie ich in den Himmel kommen kann, dann wird das schon so gehen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kunststofffabrikanten, der lieferte Kunststoffteile für Mercedes, ein reicher Mann. Und ich sagte nach dem Vortrag zu ihm, wir saßen am Tisch, ich sagte, wie ist das, wie halten Sie es denn mit Jesus? Na ja, sagte er, das brauche ich nicht. Wissen Sie, ich glaube an Gott. Und ich habe außerdem ein ausgezeichnetes Verhältnis zu meinen Nachbarn. Habe ich noch nie gehört, dass jemand dadurch in den Himmel kommt, wenn er ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn hat. Noch nie gehört. Ich sage, das ist eine neue Religion, die Sie gemacht haben. Da sagt er, ja, dann können Sie doch bei mir beitreten. Ich sage, nein, bloß nicht. Dann gehe ich auch verloren. Ich bleibe meinem Jesus und der bringt mich zum Himmel. Ist manchmal erstaunlich, was die Leute sagen. Da saß am selben Tisch noch ein Uhrmachermeister. Vorher hatte er gesagt, ich habe ihn gefragt, wie ist es mit dem Geschäft? Naja, Mann, das ist alles nicht so toll, nicht wahr? Dann gucken Sie mal jetzt die Dusche und wo überall, die haben auch Uhren und das sind die Billiguhren. Und zu mir kommen die nachher nur noch mit ihren Batterien, um das auszuwechseln. Und wir arbeiten und arbeiten stundenlang. Ist kein vernünftiger Stundenlohn. Und hinterher fragte ich ihn, wie ist denn mit Jesus bei Ihnen? Ich hatte viel darüber gesprochen. Und ehe der überhaupt antworten konnte, da sagt seine Frau, wissen Sie, wir haben gut gelebt bisher, wir wollen weiter so leben, wir wollen nichts ändern. Aha, nichts ändern. Na, dann sind Sie verloren. Dann sind Sie auf dem alten Weg zur Hölle, müssen Sie wissen. Das ist die Tragik. Natürlich kann ich in diesem Leben auch ohne Gott leben. Hab vielleicht eine gute Familie, hab ein Haus, hab einen guten Beruf, bin nicht arbeitslos, alles läuft irgendwie. Ja, aber nur bis zum Tag X, dann fängt die Ewigkeit an. Und da ist nichts gebucht. Bin ich verloren. Das ist die Tragik. Denn es ist schon noch besser, wenn jemand sagt, mir geht's Kodrich, nicht auf Ostpreußisch gesagt, und sagt, ich brauche einen Herrn, ich mache mich zu ihm auf den Weg. Aber besser ist, es kann uns ja ruhig gut gehen, sollten wir dankbar sein. Und dass wir uns dann auf den Weg machen, sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe keine Ewigkeit. Das ist die Frage. Da muss ich mich auf den Weg machen. Kam nach einem anderen Vortrag ein junger Mann auf mich zu und sagte, wissen Sie, Ihren Vortrag, den fand ich ganz gut so. Aber, sagt er, eins habe ich auszusetzen. Wissen Sie, ich bin Moslem. Und wissen Sie, wenn ich von Jesus höre, beim dritten Mal von Jesus, dann fällt der Rollladen. Aha, sage ich. Ich verstehe das auch. Ich sage, Sie sind so unterwiesen. So ist Ihnen das gesagt worden. Sagt er, sagen Sie doch einfach, es gibt Fehlmittler. Jesus ist einer davon und Mohammed ist ein Mittler. Ich sage, das tue ich nicht. Wenn ich das tun würde, dann werden Sie mich im Gericht Gottes verklagen, dass ich Ihnen falsch gesagt habe. Ich sage es nicht. Ja, was soll ich denn tun? Ich sage, zu diesem Jesus kommen. Und wenn Sie es heute noch nicht verstanden haben, dann gehen Sie und hören Sie noch weitere Predigten. noch weitere solcher Vorträge. Lesen Sie darüber. Wenn Sie wirklich suchend sind, da kann ich Ihnen garantieren, sagte ich, dann wird Gott Ihnen das Herz aufschließen und Sie werden ihn finden. Das wird passieren. Das geht. Ich muss wollen. Gott fragt uns nur nach dem Willen. Bei anderer Gelegenheit kommt ein junger Mann auf mich zu mit einem Zettel. Hat 5 Fragen drauf. Also solche Leute gefallen mir. Ich muss sagen, das finde ich prima. Die mitdenken, die ihre Fragen haben und sagen, das sind meine Fragen. Die will ich jetzt beantwortet haben. Dann kam der mit seinen 5 Fragen. Und die eine Frage werde ich nie vergessen. Die war blendend. Prima. Er sagte, sagen Sie mal, warum müssen eigentlich alle Sünden vergeben sein, damit ich in den Himmel komme? Da kann doch Gott einfach sagen, bums, nicht wahr, alles weg und kommt rein, nicht wahr, so wie ihr seid. Warum dieser ganze Aufwand mit dem Kreuz und mit all diesen Dingen? Kann doch Gott gleich sagen. Ich sage, die Frage war prima, die Sie gestellt haben. Da habe ich ihm erklärt, ich sage, schauen Sie her, diese Welt, die wir heute, wie wir sie heute vorfinden, die ist entstanden dadurch, dass am Anfang eine Sünde war, eine einzige, nicht mehr. Die Sünde eskaliert, mathematisch eine E-Funktion, noch zum Quadrat, E hoch X hoch X. Die Sünde hat eine eskalierende Funktion und es wird immer schlimmer mit der Sünde. Wir werden infiziert. Und die Sünde bringt uns ins Verderben. Das ist die Folge der Sünde. Und darum sagte ich ihm, wenn Gott es zulassen würde, dass eine einzige Sünde mit in den Himmel kommt, die mit reinrutscht, dann wäre der Himmel bald genauso wie hier die Erde. Da habe ich keine Sehnsucht nach, habe ich gesagt. Und Sie das sicher auch nicht. Dieser Mann, der hatte ganz klare Fragen, der war konsequent. Und er entschied sich, er sagte, dann komme ich auch zu diesem Jesus und will meine Sünden mir vergeben lassen. Dann will ich auch in diesen Himmel, wo es die Folgen der Sünde nicht mehr gibt. Das will ich. Ich komme. Das war gut. Und das brauchen wir. Dass wir konsequent sind, dass wir aufbrechen. Vielleicht auch bei allem Frommen, was wir haben, wo wir faul und stolz sind und trotzdem auf dem Weg die Verlorenheit, dass wir aufbrechen und heute sagen, ich lege das ab, radikal. Wer zu Jesus kommt, das ist eine Radikalität, wie das auch gestern gesagt worden ist. Ich habe mich gefreut über das Wort. Geht in den Revolutionsgottesdienst. Das ist richtig, freut mich. Gottesdienste müssen Revolution sein. Revolution fürs Leben, wo ich nicht diesen Idolen nachlaufe, die in allen Zeitschriften und wo überall beschrieben werden, sondern wo ich alles über Bord werfe und sage, das ist der Herr, ihm folge ich. So hat mir das mal neulich jemand definiert, als wie er sich bekehrt hat. Er sagt, wissen Sie, Bekehrung war für mich so, ich habe den Schutt meines Lebens, meines Denkens in den Mülleimer Gottes getan. An einem Tag. Und dann war ich frei. Und der strahlte vor Freude. Der war zum Durchbruch gekommen. Das war gut. So geht das. Und das wünsche ich uns auch, dass wir so zum Durchbruch kommen. Und uns fest in die Hand Jesu stellen. Mit allen Konsequenzen natürlich. Nicht nur Herr, Herr sagen, das macht's nicht. Der Jesus hat gesagt, wenn wir nur Herr, Herr sagen und nicht den Willen Gottes tun, werden wir das Reich Gottes nicht erreichen. Steht auch geschrieben. Zu bedenken. Das heißt, jünger werden heißt, dass wir bei der Arbeit sind, dass wir dann ihm dienen und unser Leben ganz konsequent nach ihm ausrichten. All die irdischen Dinge werden sich dann auch regeln. Wie können wir unser Leben organisieren, dass wir bestehen können vor dem lebendigen Gott, wenn wir unseren Willen einsetzen und eine solche Entscheidung für diesen Jesus Christus treffen und den Müll unseres Lebens abgeben und den Gestellungsbefehl annehmen und sagen, hier bin ich. Bin nicht feige, ich komme. Mach das fest. Wenn es zur Revolution kommt in meinem Leben, dann bist du im Durchbruch. An den lieben Gott zu glauben, bringt gar nichts. Kann man sich auch schenken. Der Jesus hat gesagt, nur durch ihn kommen wir zum Vater. Und wer nicht an den Sohn glaubt, da bleibt der Zorn Gottes über dem Betreffenden. Dann wollen wir uns rufen lassen und diese Liebe Gottes annehmen, die in den letzten Tagen ja immer wieder deutlich artikuliert worden ist und gesagt worden, nimm die Liebe Gottes an, wo er dich anruft, diese Begegnung mit Jesus zu haben. Dazu sind wir geladen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, nimm du Dank, dass du der Retter bist in Person, dass du uns so annehmen willst. Auch Herr, wenn wir vielleicht schon lange Zeit unterwegs sind und gehören doch zu einer Gruppe, die du nicht magst, lass uns umkehren, ganz bei dir zu sein. Von Faulheit und Stolz und all dem loskommen und absagen und in deine Arme kommen. Bei dir ist Rettung, bei dir ist Heil. Herr, hilf uns, dass wir das annehmen, was du uns anbietest. Gepriesen sei dein Name, Herr. Hilf einem jeden. Amen.